Dass Gott zu uns redet, ist Grund unserer Freude. Wir sind hier, weil wir wissen wollen, was Gott denkt, wie er redet. Und ich möchte den Herrn an dieser Stelle auch bitten, dass ich das rede, was sein Wort sagt. Dass ich nicht mich selbst predige, sondern Christus, den Gekreuzigten, und ihm zur Ehre. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, dein Wort redet laut und deutlich. Oft sind unsere Ohren verstopft. Wir denken an Dinge, die dir nicht wohlgefällig sind. Wir kommen auch aus einer Woche, in der uns viele Dinge begegnet sind, die uns möglicherweise in solchen Momenten wie diesen, in einem Gottesdienst sogar, abhalten zu hören. Ich bitte dich, gib du Gnade, zum einen zum Reden, dass ich dein Wort klar spreche, aber auch um die Ohren derer, die hier sitzen. O Herr, hilf, dass die Ohren nicht verstopft sind, sondern dass jeder hört, wie wahre Jünger hören, dass du das harte Herz aufbrichst, da wo es aufzubrechen gilt. Herr, dass du überführst, wo Überführung notwendig ist. Hab Dank dafür, dass dein Wort lebendig ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dass es deine Kraft ist, die das menschliche Herz verändert, die uns verändert. Lieber Vater, verändere uns doch bitte in das Bild deines lieben Sohnes. Du bist dazu in der Lage. Und darum beten wir dich an. Dir sei die Ehre und Anbetung auch mit diesem Gottesdienst. Um deines Namens willen. Amen. Wir beschäftigen uns mit dieser wunderbaren Epistel des Briefes des Paulus an die Philipper. Und es ist immer wunderbar, dass man zu einem solchen Brief gehen kann, denn man kann direkt Dinge anwenden. Im Alten Testament fällt uns das oft schwierig, dass wir sagen, Mensch, wie können wir diese Dinge anwenden? Sie sind nicht direkt an uns geschrieben oder an Christen geschrieben, sondern an das jüdische Volk. Aber wie können wir diese Dinge wunderbar anwenden? Denn Paulus schreibt einer Gemeinde, die er liebgewonnen hat, die er gesehen hat, wie sie ins Leben gerufen wurde, durch den Geist Gottes, durch die Verkündigung des Wortes, als die erste Gemeinde auf europäischem Festland. Wie wunderbar, dass dieses Verhältnis auch 10 Jahre nach dieser Gründung nicht in Zerbruch gegangen ist, sondern dass sie eine intensive Beziehung ist. Und Paulus schreibt aus seiner Haushaft an die Philipper. Und er zeigt ihnen, wie wunderbar es ist, dass wir unseren Herrn Jesus Christus haben, der uns ein Vorbild geworden ist, aber nicht nur das, sondern der uns Erlösung ist, der sein Leben gegeben hat, der Mensch wurde, der gehorsam war bis zum Tode am Kreuz, aber der auch auferstanden ist und lebt. Und wir sind in dem 3. Kapitel und da halten wir uns jetzt schon eine Weile auf. Wir beschäftigen uns mit dem Thema, wie wir unsere Freude in Christus erhalten können, im Sinne von bewahren können. Denn im Kapitel 3, Vers 1 heißt es dort sehr deutlich: Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Diese Freude, die können wir haben, die können wir erhalten, indem wir über unser Einssein, unsere Verbundenheit mit Jesus Christus, das ist nämlich der Herr, wenn wir darüber nachsinnen, darüber nachdenken, dann ist es eine große Freude. Und so können wir diese Freude auch erhalten, indem wir uns über unser Einssein in Christus freuen, indem wir darüber nachsinnen und darüber entsteht große Freude. Als zweites sagte er auch in dem 1. Vers, dass es ihm keine Mühe machte, sich zu wiederholen und Dinge, die er schon gesagt hatte, zu wiederholen, damit auch die Philipper gewiss sein würden. Und das bezieht sich auf die apostolische Lehre. Auch wir können in unserer Freude festhalten, wir können daran festhalten, indem wir uns an apostolischer Lehre orientieren, indem wir daran festhalten. Da heißt es, euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Und als drittes haben wir gesehen, indem wir wachsam sind und die Irrlehrer entlarven. Das müssen wir heute auch tun. Vielleicht haben wir einen anderen Kontext. Wir leben nicht mit Judaisten, jedenfalls nicht in den meisten Fällen zusammen, aber wir leben auch mit ähnlich gesetzlichen Religionen zusammen. Und hier kam Paulus und sagte, habt Acht. Dreimal sagt er das. Habt Acht auf die Hunde. Und ihr wisst, das war eigentlich der Ausdruck, den die Heiden für die, beziehungsweise die Juden für die Heiden benutzten. Aber Paulus dreht es um. Er sagt, die Hunde, das sind die Judaisten. Und er verbindet diesen Ausdruck eigentlich mit Unreinheit. Das steht für Unmoral. Hunde sind dreckige, verlauste Tiere in der damaligen Welt. Und er sagt, habt Acht auf diese Hunde. Habt Acht auf diese Irrlehre. Habt Acht auf die bösen Arbeiter. Sie waren nicht die Arbeiter der Gerechtigkeit, sie waren die bösen Arbeiter. Und dann treibt er es auf die Spitze und sagt, habt Acht auf die Zerschneidung. Beziehungsweise er benutzt einen Begriff, der sagt, habt Acht auf die Verstümmelung. Denn die Beschneidung ist nur von Wert, wenn sie eine innerliche Beschneidung ist. Ohne diese innerliche Beschneidung des Herzens ist sie einfach nur eine Verstümmelung. Habt Acht, also seid wachsam und entlarvt diese Irrlehrer. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt und heute auch nur ein Vers. Wir kommen einfach nicht so richtig voran. Beim nächsten Mal werden wir ein paar mehr Verse nehmen, versprochen. Aber in Vers 3 sehen wir auch drei Punkte. Aber da geht es darum, wie wir unsere Freude in Christus erhalten können, wie wir sie bewahren können, indem wir die Gegensätze der falschen Religion leben. Das Gegenteil dieser falschen Religion, das leben wir. Das macht unser Leben aus. Deshalb sagt Paulus in Vers 3, denn wir sind die Beschneidung. Nicht die Heiden sind die Hunde, sie sind die Hunde. Nicht die Heiden sind die bösen Arbeiter, die Judaisten sind die bösen Arbeiter. Nicht ihr seid die Unbeschnittenen, sondern sie sind die Zerschnittenen, diejenigen, die sich mutiliert haben oder die, wie gesagt, habe ich gesagt, verstümmelt haben. So ist es. Ihr hingegen, sagt er in Vers 3, wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Paulus bezeichnet Christen als die wahre Beschneidung. Und er betont dabei drei Dinge, die als Gegensätze zu der fehlgeleiteten Religion des Judaismus für uns als Christen wichtig sind. Nachdem er sagt, wir sind die Beschneidung, folgen drei appositionelle Partizipien mit drei Verben. Als Partizip ausgedrückt, drückt er diese Dinge aus. Er sagt, Christen sind die Beschneidung, Judaisten die Verstümmelung, denn wir erstens sind wahre Anbeter. Vers 3a. Zweitens sagt er, denn wir rühmen uns in Christus Jesus. Wir sind die Beschneidung, denn wir rühmen uns in Christus Jesus. Und drittens, wir sind die Beschneidung, denn wir vertrauen nicht auf das Fleisch. Drei Dinge in diesem einen Vers. Nun, wir wollen uns dennoch fragen, was es mit der Beschneidung auf sich hat. Wir sind die Beschneidung. Nun, er spricht hier metonymisch. Metonymisch, Metonymie ist ein Ersatz von einem Ding für ein anderes, von einer Sache für eine andere in derselben Bedeutungsdomäne. Ich nehme euch mal ein Beispiel aus dem alltäglichen Leben. Wir sagen zum Beispiel, das Steak an Tisch 5 wartet noch auf sein Getränk. Nun, Es ist nicht das Steak, das dort wartet, sondern das Steak steht stellvertretend für denjenigen, der dieses Steak bestellt hat. Okay? Hier steht die Beschneidung für alle Gereinigten, für alle, die gereinigt worden sind, denn Beschneidung ist das Bild, bildhaft für Reinigung und Erlösung. Nun, was hat es mit der Beschneidung auf sich? Wo wird sie zuerst erwähnt? Bitte schlagt eure Bibeln auf, wir wollen ein bisschen lesen. Aus 1. Mose Kapitel 17 wollen wir sehen, wo diese Beschneidung vorkommt. Im 1. Buch Moses Kapitel 17 lesen wir von Abraham, den Gott berufen hatte, und dort lese ich die Verse von Vers 1, 1. Mose 17 von Vers 1. Als nun Abram 99 Jahre alt war, erschien ihm Jahwe und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir, und ich will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abram auf sein Angesicht und redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen, und ich will dich zu Völkern machen. Auch Könige sollen vor dir herkommen, und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir und Geschlecht, von Geschlecht zu Geschlecht, als einen ewigen Bund dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan. Und ich will ihr Gott sein. Und Gott sprach weiter zu Abraham: So bewahre du nun meinen Bund, du und dein Same nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt, zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich unter euch ist, soll beschnitten werden. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Jedes Männliche von euren Nachkommen soll bei euch beschnitten werden. Wenn es 8 Tage alt ist, sei es im Haus geboren oder um Geld erkauft, von irgendwelchen Fremden, die nicht von deinem Samen sind. Was in deinem Haus geboren oder um Geld erkauft wird, soll unbedingt beschnitten werden. So soll mein Bund an eurem Fleisch sein. Ein ewiger Bund. Und ein unbeschnittener Mann, einer, der sich nicht beschneiden lässt am Fleisch seiner Vorhaut, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Und Gott sprach weiter zu Abraham: Du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarah nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein, denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen. Und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Nun, Jahwe hatte Abraham erwählt und seine Nachkommenschaft. Und als Zeichen dieses Bundes, den er geschlossen hat mit Abraham, gab es dieses Symbol der Beschneidung, dass ein Knabe, nicht ein Mädchen, sondern ein Knabe, am 8. Tag, das ist medizinisch der Tag, an dem der beste Blutgerinnungsfaktor ist, das hat man nachgewiesen, beschnitten werden sollte. Nun, diese Beschneidung sollte diesem Knaben, wenn er aufwächst, immer wieder daran erinnern, dass Gott einen Bund geschlossen hatte mit Abraham und dass es eine Notwendigkeit für Reinigung gibt. Denn nicht diese Beschneidung an sich hat irgendeinen Wert, sondern sie bedarf der Reinigung. Innerlich im Herzen sollte der Knabe sich reinigen, wenn er aufwächst. weil er ohne Gott ein Sünder ist und auch in Sünde lebte, erinnerte ihn die Entfernung des Präputiums, so nennt man das auch, diese Vorhaut, erinnerte ihn an die Reinigung. Und Gott nahm es sehr ernst. Bitte schlagt mal 2. Mose Kapitel 4 auf, dass man sich beschneiden ließ, beziehungsweise die Beschneidung auch vornahm. In 2. Mose Kapitel 4 ist das Volk Israel in Ägypten. Es hat noch nicht das Gesetz empfangen, es ist noch in Ägypten. Und Mose tritt vor Pharao und sagt, lass du meinen Sohn an Jahwestadt, Israel ist der Sohn Gottes, lass du ihn ziehen. Und da heißt es in Vers 22, und ich lese, du sollst zum Pharao sagen, so spricht Jahwe, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Achtet mal jetzt auf Vers 24. Es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war, das ist Mose, da trat ihm Jahwe entgegen und wollte ihn töten. Mose sollte getötet werden. Da nahm Zippora, das ist die Frau von Mose, einen scharfen Stein und beschnitt ihren Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße. Regelrecht die Vorhaut berührte seine Füße. Und sie sprach, fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Sie sagte aber, Blutbräutigam, wegen der Beschneidung. Seht ihr, Mose hatte offenbar in all dem vergessen und übersehen, seinen Sohn oder seine Söhne, hier steht von dem ältesten Sohn, dass Zippora ihn beschnitten hat, wahrscheinlich hat Mose dann den Rest übernommen, vergessen, die Beschneidung vorzunehmen, die ein Zeichen dafür ist, dass er zu diesem auserwählten Geschlecht gehört, zu den Israeliten, zu dem Volk, das er ihm auch versprochen und Abraham versprochen hatte. Also sehr ernst zu nehmen, dass der Israelit das umsetzte. Das Gesetz an Israel nimmt diese Dinge dann auch auf. Also zuerst kommt die Beschneidung ohne das Gesetz und dann kommt das Gesetz. Es forderte von den Israeliten die Umsetzung der Beschneidung. Und wie ernst es dabei war, das haben wir gerade gesehen an dem Beispiel von Mose. Da lesen wir, schlag bitte auf, Kapitel 3. Mose, Kapitel 12. Ich lese die ersten drei Verse. 3. Mose, Kapitel 12. Und Jahwe redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich, wenn eine Frau schwanger ist und einen Knaben gebiert, so soll sie 7 Tage lang unrein sein. Sie soll unrein sein, wie in den Tagen, an denen sie unrein ist, wegen ihres Unwohlseins. Und am 8. Tag soll man das Fleisch der Vorhaut des Knaben beschneiden. Seht ihr, hier ist es also in das Gesetz aufgenommen und das galt für die Israeliten. Ihr seht also, die Beschneidung ist eine Angelegenheit der Nachkommenschaft Abrahams und die der Israeliten. Sie war also ein Bundeszeichen für Abraham und seine Nachkommen. Sie wurde angeordnet und es gab auch einen Befehl im Gesetz. Das ist der Verheißung an Abraham durch die Hinzufügung des Gesetzes kein Ende bereitete. Und dabei ist es wichtig zu verstehen, dass die Beschneidung nur ein Symbol ist, eine symbolische Kraft trägt. Die Beschneidung zeigte die Notwendigkeit der inneren Reinigung auf. An sich, die Beschneidung für sich, dieser physische Akt am Knaben, hat sonst keinerlei Wirkung. Sie zeigte die Notwendigkeit einer inneren Veränderung auf. Die Beschneidung an sich hatte sich ansonsten keinen Wert. Sie war nur bedeutend, wenn sie nicht mit der, wenn sie mit der inneren Erneuerung, mit der inneren Reinigung einherging. Und so wird das Volk Israel später nach der ersten Phase der Wüstenwanderung beziehungsweise wird die zweite Generation der Auswanderer aus Ägypten dazu aufgerufen, die Vorhaut ihrer Herzen zu beschneiden. Schlag dazu bitte auf 5. Mose. In 5. Mose Kapitel 9 sagt Moses zuvor, 5. Mose 9 und Vers 6, ja, er sagt, so sollst du nun erkennen, dass Jahwe, dein Gott, dir dieses gute Land nicht um deiner Gerechtigkeit willen gibt, damit du es in Besitz nimmst, denn du bist ein halsstarriges Volk. Nun, die Israeliten hatten sich als halsstarrig erwiesen während der Wüstenwanderung und Jahwe empfand einen Greuel über die ganze Generation und jetzt fordert er die zweite Generation auf. Sie waren wirklich voll mit Halsstarrigkeit, voller Rebellion, Ungehorsam und Götzendienst. Und jetzt ein Kapitel weiter, in Kapitel 10, Vers 15, lesen wir, dass Mose dieser Generation sagt, dennoch hat Jahwe allein deinen Vätern sein Herz zugewandt, dass er sie liebte. Und er hat ihren Samen nach ihnen aus allen Völkern erwählt, nämlich euch, wie es heute der Fall ist. Nun, weil das so ist, weil er sie erwählt hatte, sollten sie was tun? Vers 16, wir lesen in Vers 16. So beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr halsstarrig. Nun, wie kann man das tun? Die Vorhaut des Herzens, wir sind ja keine Kardiologen. Nun, es geht hier ganz offensichtlich um eine geistliche Reinigung. Die Israeliten sollten sich reinigen, sie sollten Buße tun, sie sollten sich zu Jahwe wenden. Paulus macht das später deutlich, dass die Handlung der Beschneidung von Hand nur Wert besitzt für den Juden, wenn man das Gesetz komplett einhalten würde. Nur dann hat es Wert. Wer von den Juden hat das Gesetz komplett eingehalten? Antwort: Niemand. Keiner kann das Gesetz einhalten. Außer unser Jesus Christus. In Römer 2, Vers 25 lesen wir: Die Beschneidung nämlich hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden. Und hier ist tatsächlich das Wort Unbeschnittenheit und nicht Verstümmelung. Eine Unbeschnittenheit, es ist nichts, gar nichts. Es nützt nichts. Und genau das waren sie, Übertreter des Gesetzes. Die Juden waren Übertreter des Gesetzes. Paulus geht in seiner Aussage so weit, dass er sagt, dass nur der ein wahrer Jude ist, der es auch innerlich ist. Lest mal weiter, wenn ihr aufgeschlagen habt, Römer Kapitel 2, die Verse 28 und 29. Da schreibt er, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch nicht das, die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Seht ihr, es kam auf die innere Haltung, die innere Reinigung an. Eine Beschneidung an sich äußerlich hat keinerlei Wert. Absolut null. Und wir wissen, dass die Mehrheit der Juden heute, selbst religiöse Juden im biblischen Sinne, keine wahren Juden sind. Denn sie sind verstockt. Sie sind verstockt. Ihnen ist Verstockung widerfahren. Es gibt einige wenige, die es nicht sind, aber die meisten sind verstockt. Sie sind halsstarrig geblieben. Nun, dank der Verheißung an Abraham und die Väter lesen wir, dass Gott dennoch eine wunderbare Zukunft für Israel, das jüdische Volk, bereithält. Und wir haben das gerade auch in der Schriftlesung gelesen. Da ging es auch, da wird kein Unbeschnitten mehr, wird mehr eingehen, kein Unbeschnittener, sondern alle, die beschnittenen Herzens sind. In 5. Mose, wenn ihr nochmal in 5. Mose zurückkehrt, Kapitel 30, lesen wir auch diese interessante Prophetie. Nachdem Jahwe den Fluch und den Segen vorgestellt hat, sagt er in Kapitel 30, die Verse 1 bis 3, es wird geschehen, wenn all diese Worte über dich kommen werden, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst unter all den Heidenvölkern, unter die dich Jahwe, dein Gott, verstoßen hat, das ist die Diaspora, überall verstreut in der ganzen Welt, und wenn du umkehrst zu Jahwe, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst in allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder von ganzem Herzen und von ganzer Seele, so wird Jahwe, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin dich Jahwe, dein Gott, zerstreut hat. Weiter in Vers 4. Und wenn du auch bist, an das Ende des Himmels verstoßen wirst, so wird dich doch Jahwe, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen. Und Jahwe, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen, das deine Väter besessen haben. Und du wirst es in Besitz nehmen. Und er wird dir Gutes tun und dich mehren, mehr als deine Väter. Und Jahwe, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Seht ihr, die Verheißung der inneren Reinigung für das Volk Israel am Ende der Zeit, nachdem sie verstreut sind in alle Welt, sie werden Buße tun. Das erlesen, das sehen wir aus der Schrift. Und er wird das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du, Jahwe, dein Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Das ist die Folge dieser Reinigung, damit du lebst. Wir haben gesehen, das Untersagen sogar der physischen Beschneidung unter dem Gesetz war gefährlich, beziehungsweise schon unter der Verheißung, als Mose sich nicht seinen Sohn nicht beschnitt, war Mose selbst in Gefahr, weil er da nicht darauf achtete. Und dann heißt es, aber all diese Flüche, Vers 7, wird Jahwe, dein Gott, auf deine Feinde legen und die, welche dich hassen und dich verfolgt haben. Du aber wirst umkehren und der Stimme Jahwes gehorchen und alle seine Gebote befolgen, die ich dir heute gebiete. Das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft des Volkes Israels, das heute noch verstockt ist. Das heutige Israel ist verstockt. Bis zu diesem Tag ist dem Volk tatsächlich Verstockung widerfahren, eine Teilverstockung. Es gibt nur einen kleinen Überrest von Gläubigen. Nun, das führte dazu, dass den Heiden das Heil verkündigt wurde und Paulus deshalb diese Komponente der Beschneidung inmitten seiner Warnung und Aufforderung zur Freude hinzufügen kann. Nun, ihr wisst, Paulus ist der Missionar, ist der Apostel der Heiden, der Unbeschnittenen, während Petrus der Apostel der Beschneidung war. Und auch hier stehen diese Begriffe für die Juden, die am Fleisch beschnitten sind. Dafür war Petrus berufen und Paulus war primär der Heidenapostel, gesandt zu den Unbeschnittenen. Nun, welche Komponente sehen wir hier jetzt in unserem Text? Nämlich, dass wir, die Christen aus Heiden und Juden, die Beschneidung sind. Erinnert euch daran, die Gemeinde in Philippi war primär eine heidnische, eine Gemeinde, die aus Heiden bestand. Es gab nicht mal beim ersten Kommen eine Synagoge dort. Und das hört mal genau zu. Er sagt in Vers 2, habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, die jetzt offenbar dort aufgetreten sind. Habt Acht auf die Zerschneidung, denn wir sind die Beschneidung. Oh, es ist erstmal, gibt es einen Moment zum Nachdenken. Wir sind die Beschneidung. Und zwar kommen jetzt drei Erklärungen, die beweisen, dass wir, und zwar die geistliche Beschneidung sind, nicht die physische Beschneidung. Viele der Philipper waren garantiert nicht beschnitten, weil sie aus den Heiden kamen. Aber wir sind die Beschneidung, die wahre Beschneidung. Judenchristen sind die Beschneidung. Judaisten die Verstümmelung, denn wir sind wahre Anbeter. Der erste Punkt. Das Kennzeichen dafür, dass Christen die Beschneidung sind, liegt in ihrer Anbetung. Der Text sagt, die wir Gott im Geist dienen. Wahre Christen, so wie zuvor auch das Volk Israel, sind zum Gottesdienst berufen. Und das Wort dienen an dieser Stelle ist nicht etwa das uns bekannte Diakoneo oder das, was wir von den Diakonen auch kennen, oder Duleo, Deluo, das wir von den Sklaven kennen, sondern es ist ein Partizip des Verbs latruo und das ist das gottesdienstliche Dienen, das priesterliche Dienen. Das ist das gottesdienstliche Wirken eines Gotteskindes. Als Christen sind wir aufgrund unserer Berufung in einem fortlaufenden Gottesdienst der Anbetung. Und ich meine nicht nur jetzt hier, in diesen Momenten feiern wir zusammen kollektiv den Gottesdienst. Nein, sagt Paulus, unser ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Und das macht Paulus sehr deutlich, wenn er den Römerbrief schreibt, schreibt er von diesen wunderbaren Barmherzigkeiten Gottes und kommt zu der Schlussfolgerung in Kapitel 12 und Vers 1 und sagt, ich ermahne euch nun, Brüder, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeiten Gottes, sollte eigentlich ein Plural sein, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und da ist das Wort latrea, auch verbunden mit diesem Verb, latruo. Paulus meint nicht damit den sonntäglichen Gemeindegottesdienst, auch wenn in diesem Fall dieser Gottesdienst inkludiert ist. Nein, er meint dein ganzes Leben. Wir beten Gott mit unserem ganzen Leben an. Und in Hinsicht auf alle erfahrenen Barmherzigkeit ist das nur logisch, ist das nur folgerichtig, dass wir unsere Leiber ihm hingeben zu einem ständigen Gottesdienst. 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag sind Kinder Gottes, sind Christen im Gottesdienst. Und genau das spiegelte das Leben der Philipper wider, die Gott dienten und jetzt daran erinnert werden mussten, weil es Judaisten gab, die meinten, dass das, was sie rituell taten, ein Gottesdienst wäre. All die ganzen Rituale, die es im Judentum gibt, und dazu gehörte auch die Forderung, wie wir das schon gesehen haben bei einer vorherigen Predigt, dass sie sagten, ihr müsst beschnitten sein, wenn ihr überhaupt gerettet sein wollt. Nun, das wurde beim Apostelältestenkonzil geklärt. Nein, Paulus sagt, ihr seid die Beschneidung, wir sind sie. Und er schließt sich mit ein, ihr seid die innerlich Gereinten und ihr dient dem Herrn unaufhörlich. Euer Leben ist ein Gottesdienst. Nun, 5. Mose lesen wir auch Folgendes. 5. Mose, Kapitel 10, Vers 12 und 13. Da heißt es, und nun Israel, was fordert Jahwe, dein Gott, von dir, als nur, dass du Jahwe, dein Gott, fürchtest und dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst. In welchen Wegen? An den Sonntagen, an den Sabbaten? Ist das, was er fordert? Nein, in all seinen Wegen ihn liebst. Jahwe, dein Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Und das bedeutet es, wenn Paulus sagt, wir, die wir Gott im Geist dienen, damit ist der menschliche Geist, wahrscheinlich der menschliche Geist gemeint, dass wir ihm ganz ergeben sind, dass wir einen aufrichtigen Gottesdienst verfolgen und nicht nur einen rituellen Gottesdienst. Ihr Lieben, das ist auch möglich. Sogar als Christen, beziehungsweise als solche, die sich vielleicht christlich bezeichnen, aber nicht Kinder Gottes sind, die wir traditionell oder gewohnheitsmäßig immer in den Gottesdienst gehen. Wir sind immer schon gegangen, das ist halt einfach so Sitte und dann reiße ich mich zusammen. Aber das ist nicht Gottesdienst. Der Gottesdienst ist eine Anbetung, die von ganzem Herzen kommt, mit unserem ganzen menschlichen Geist. Und das ist, was Gott auch sucht, wenn Jesus in Johannes 4 spricht und Vers 24, dann heißt es dort, dass Jesus in der Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen und sagt, Gott sucht wahre Anbeter, die ihn was? Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn anbeten in Geist und Wahrheit. Und dieser Geist ist auch das nicht nur mit externen Ritualen, sondern innerlich. Unser Herz muss darin verbunden sein. Sonst ist es keine Anbetung. Dort in 5. Mose Kapitel 10 und Vers 20 heißt es weiter: Du sollst Jahwe, dein Gott, fürchten, sollst ihm dienen, ihm sollst du anhängen und bei seinem Namen schwören. Auch die Juden sollten im Geist, das heißt von ganzem Herzen, also ihm völlig ergeben, Gott dienen und ihn anbeten. Und das tun wir als Christen. Warum? Weil wir gereinigt worden sind, weil wir die Beschneidung sind, die geistliche Beschneidung, die wir die Beschneidung am Herzen erlebt haben. Das tun wir als Christen und beweisen damit die Erneuerung unseres Herzens, dass die Reinigung unserer Herzen stattgefunden hat. Und diese Anbetung weist auf unsere Reinigung durch das Blut des Herrn Jesus Christus hin, das Blut des neuen Bundes, der für das Volk Israel noch nicht Anwendung gefunden hat, weil sie noch geistlich blind sind und verstockt sind. Eines Tages, wie wir gelesen haben in 5. Mose 30, wird das genauso für Israel sein. Denn der neue Bund, laut Jeremia Kapitel 31, ist dem Volk Israel, dem Haus Juda und dem Haus Israel versprochen. Aber was sagt Paulus damit? Lasst euch nicht die Freude in Christus rauben. Denn nicht der Juda ist, nicht die Hunde, nicht die bösen Arbeiter, nicht die Verstümmelten sind die wahre Beschneidung. Ihr seid es, die ihr dient. Und zwar Gott im Geist, ihr betet ihn an, rund um die Uhr. Das ist der Beweis dafür, dass ihr, beziehungsweise wir, er schließt sich ja mit ein, wir die Beschneidung sind. Nun, Gott hat seinen Sohn gesandt und er hat in dir als Christ für den Vater einen wahren Anbeter gefunden. Wir kommen nicht aus rituellen Gründen in diesen Gottesdienst oder dienen ihm in der Woche auf ein Ritual. Also wir schlagen nicht morgens unsere Bibel auf und bekreuzigen uns dreimal und was weiß ich, machen wir sonst welche, sondern wir lesen die Bibel, wir beten und reden mit unserem Gott, weil wir ihn lieben von ganzem Herzen und wir befehlen uns unserem Gott an, damit unser ganzes Leben ein logischer Gottesdienst ist. Wir geben unsere Leiber als ein Gott wohlgefälliges Opfer hin. Das ist der Gottesdienst und das zeugt davon, dass wir die Beschneidung sind. Nun predigte Paulus noch die Beschneidung? Nein, er predigte nicht die Beschneidung. Man könnte denken, oh, er predigt hier die Beschneidung. Nein, er predigte nicht mehr die Beschneidung. Wenn er das getan hätte, dann hätte man ihn nicht, verfolgt. Aber man verfolgte ihn. Warum? Aufgrund des Ärgernisses des Kreuzes. Ich glaube, im Galater heißt es so, ne? Ja. Also, er predigt dir nicht die Beschneidung. Er nimmt nur dieses Bild, um die Gegensätze aufzuzeigen. Nun, eine parallele Satzkonstruktion zu diesem im Geist. Natürlich haben wir auch den Heiligen Geist. Galater 5 macht es auch deutlich, wir sollen im Geist wandeln und die Kraft unseres Wandelns liegt im Geist Gottes. Aber hier ist vermutlich der menschliche Geist angesprochen, die wir Gott im Geist dienen, also gottesdienstlich dienen. Eine parallele Satzkonstruktion finden wir in Römer 1, Vers 9. Ich lese ab Vers 8, Römer 1, Vers 8 und 9. Da sagt Paulus: Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer Willen, aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene, hier kommt noch das besitzanzeigende Fürwort dafür, dazu, die ich in meinem Geist diene. Am Evangelium seines Sohnes ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke. Seht ihr, der Geist spricht von dem menschlichen Geist und hier an der Römerstelle von Paulus Geist, seinem ganzen inneren Wesen, sein ganzer Mensch. Unsere Anbetung ist eine aufrichtige und wahre Anbetung vom Herzen und aus Dankbarkeit. Aber nicht nur die Anbetung zeigt, dass wir Christen die Beschneidung sind, sondern auch unser Rühmen in Christus. Zweitens, wie können wir die Freude behalten? Ja, indem wir wissen, dass wir Beschneidung sind, denn wir rühmen uns in Christus Jesus. Und wir erinnern uns auch noch wieder an den ersten Vers. Wenn wir uns freuen, dann freuen wir uns wie und auf welche Art und Weise? Wir freuen uns in dem Herrn. Das ist Christus. Liebe, ihr Lieben, diese Verbindung mit Christus, die Gnade, die uns schon widerfahren ist vor Grundlegung der Welt, dann in der Verwirklichung sind wir in Christus, als dieser auf diese Erde kommt, ein heiliges Leben führt und dann getötet wird, gekreuzigt wird. Wir sind in ihm. Wir sind mit ihm gestorben. Und wir werden mit ihm begraben. Wir werden mit ihm auferstehen. Und wir sind sogar versetzt in die himmlischen Orte. Das ist unser Zuhause, weil Christus dort ist. So sehr sind wir mit ihm verbunden. Wir rühmen uns der Verbundenheit mit Christus. Was heißt es, wir rühmen uns? Sind wir stolz? Nein, unser Ruhm ist Christus. Das heißt, wir rühmen ihn. Auch die Israeliten wurden aufgerufen, 5. Mose 10, ganz interessant, auch das Kapitel, was wir gerade beleuchtet haben. Du sollst Jahwe, dein Gott, fürchten, ihm sollst du dienen, ihm sollst du anhängen und bei seinem Namen schwören. Und jetzt hört einmal, Vers 21, er ist dein Ruhm und er ist dein Gott, der bei dir diesen großen, furchtgebietenden Dingen getan hat, die deine Augen gesehen haben. Der hat all die Dinge getan. Deshalb sollten die Israeliten sich Jahwe gegenüber rühmen. Sie sollten sich Jahwe rühmen. Und genau das tun wir. Jahwe ist unser Ruhm. Nun, was ist dieser Ehrenname unseres Herrn? Herr. Er ist Herr. Er ist Jahwe. Wir rühmen uns Jesus Christus, weil er mit uns verbunden ist. Weil er die Dinge für uns bewirkt hat, die wir nicht bewirken konnten. Er hat das Gesetz erfüllt. Gott hat uns in ihm zur Vollkommenheit gebracht. Er hat uns vollendet, sagt der Schreiber des Kolosserbriefes in Kapitel 2. Wir rühmen uns des Christus, denn er ist es, mit dem uns der Vater eins gemacht hat. Schon Paulus sagt den Korinthern, durch ihn, Vater, durch den Vater, aber seid ihr in Christus Jesus. Durch den Vater. Der Vater hat es so weise vorgesehen, dass wir mit ihm verbunden sind. Und er ist deshalb was, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit. Wer ist unsere Weisheit? Jesus ist unsere Weisheit. Der Christus ist unsere Weisheit. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist unsere Heiligung und er ist auch unsere Erlösung. Und dann sagt er etwas entscheidend. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Leute, wir haben nichts, worüber wir stolz sein können. Wir können einfach nur auf unser sündiges, wirklich schreckliches Leben zurückblicken. Und die Sünde ist uns stets vor Augen und einfach abscheulich. Aber wir können auf Jesus Christus sehen, der unsere Schuld getragen hat am Kreuz, weil wir glauben. Er hat uns diesen Glauben an dieses Sühneopfer geschenkt. Er hat uns nicht nur die Sünden vergeben, sondern seine Gerechtigkeit zugeschrieben. Er hat uns zur Vollendung gebracht. Vielleicht gehen wir da auch mal hin. Kolosser, Epheser, Philipper, Kolosser. Kolosser 2 und dort die Verse 9 bis 15. Wunderbar. Achtet mal darauf. Da heißt es, denn in ihm, das ist Christus, wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid auch ihr beschnitten. Oh, wir sind auch in ihm beschnitten. Seht ihr, er ist unsere Erlösung. Wir sind am Herzen beschnitten in ihm. Und wenn ihr wollt, wir haben das ja schon betrachtet bei Vers 1. Jede der Handlungen, die Jesus getan hat, waren unsere Handlungen, denn wir sind mit dem Haupt verbunden. Der Herr Jesus wurde am 8. Tag beschnitten. Das war auch unsere Beschneidung, in gewissem Sinne. Wenn ihr auf physische Beschneidung Wert legt, dann ist das unsere Beschneidung. Aber es geht dabei um die Erlösung, um die Reinigung von unseren Sünden. In ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Seht ihr? Das ist das Wunderbare. Wie denn Paulus? Durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden. In der Beschneidung des Christus. Wunderbar. Bei der Erlösung durchlaufen Gläubige eine geistliche Beschneidung, indem sie den Sünden des Fleisches ablegen. Und da heißt es weiter in Vers 12, da ihr mit ihm, warum sind wir mit ihm begraben? Weil wir in ihm sind. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen schwer nachzuvollziehen, so abstrakt, aber nochmals, wir können verstehen, dass er in uns ist durch seinen Geist, aber wir sind genauso in ihm. Wir sind so sehr mit ihm verbunden. Wir sind mit ihm begraben. Ihr seid begraben in der Taufe. Und das ist die Hineinsetzung in sein Leben. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er eure Übertretungen vergab. Das erinnert auch ein bisschen an die Verse in Epheser 2. Ganz zu Beginn, er hat uns ja auch lebendig gemacht in Kapitel 1, am Ende von Kapitel 1. Aber hier ist es weiter in Vers 14. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Wunderbar. Ihr Lieben, deshalb können wir uns unsere Freude in Christus bewahren. Wir rühmen uns in Christus. Und wir werden das noch sehen, dass Paulus das auch sehr gut begriffen hat, dass er nicht aufs Fleisch vertraute. Und das ist das Nächste. Im Gegensatz dazu, was taten die Israeliten? Sie werden zurechtgewiesen. In Matthäus 15 lesen wir davon, die Verse 7 bis 9. Heißt es, ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz, oder wenn ihr wollt, ihr Geist, ihr Inneres, ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Wir dagegen können uns freuen. Wir können uns wirklich freuen, denn wir sind die wahre Beschneidung. Wir haben wahre Reinigung erfahren. Und der Beleg dafür ist die Anbetung Gottes im Geist und die Tatsache, dass wir uns als Christen in Christus rühmen und rühmen können und rühmen sollten. Wir freuen uns und rühmen uns in dem Herrn. Und das tat auch David schon im Alten Testament, der in Psalm 34, Vers 3 schreibt, meine Seele, rühme sich Jahwe. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Wir haben es gehört. Wir sind diese Elenden. Wir sind die Armen. Wir sind die Trauernden. Davon werden wir übrigens am Mittwoch hören, wenn ihr in die Bibelstunde kommt, aus der Bergpredigt, Kapitel 5. Das ist damit gemeint. Das ist nicht ein soziales Evangelium, sondern das sind die Maßstäbe, die den Charakter eines gottesfürchtigen Menschen zeigen. Und das tat David. Er freute sich, er rühmte sich Jahwes. Wir können uns freuen, denn der Herr Jesus füllt all unseren Mangel aus. Er ist unser ganzer Reichtum. Die Judaisten hingegen hatten es versäumt und versäumen es immer noch, den Messias anzunehmen. Sie haben ihn gekreuzigt und warten vergeblich auf einen Erlöser gemäß der von ihnen errichteten eigenen Gerechtigkeit. Dennoch, wie wunderbar, werden auch die Juden in der Zukunft aufgrund der Verheißung den Herrn Jesus als Jahwe Gott zur Zeit seiner Wiederkunft erkennen. Nun, wir können die Freude in Christus Jesus erhalten. Wir können sie bewahren. Denkt nur darüber nach. Haltet fest an dem apostolischen Wort. Achtet darauf, wenn es Irrlehre sind, entlarvt sie. Und dann lebt die Gegensätze dieser falschen Religion. Nun, wir beten Gott im Geist an, wir rühmen uns und drittens, wir vertrauen nicht auf das Fleisch. In Jeremia 17, Vers 5 spricht Jahwe zu dem Volk: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz von Jahwe weicht. Vers 6, er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land. Ihr wisst, im salzigen Land, da wächst nichts, wo niemand wohnt. Vers 7 hingegen spricht er von dir und mir als Kind Gottes. Da heißt es, gesegnet ist der Mann, und diese Verse kennen wir auch schon aus Psalm 1, der auf Jahwe vertraut und dessen Zuversicht Jahwe geworden ist, denn er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Ihr Lieben, wir müssen nicht auf Fleisch bauen. Die Schrift ist geradezu voll davon, dass es nutzlos ist. Wir sehen Geschichten im Alten Testament, wo Israel Feinden gegenübersteht, die weitaus größere Armeen haben. Und die gottesfürchtigen Männer, die sich an Jahwe wandten, durften sehen, wie sich diese Armeen gegenseitig vernichteten, wie Jahwe den Krieg führte. Beeindruckend, dass Jahwe sogar mal Steine, schwere Steine auf die Feinde abgeworfen hat. Dass die Steine mehr getötet haben als das Schwert. Aus dem Himmel. Der Herr ist derjenige, der die Kraft besitzt. Und wenn wir heute manchmal in einer unmöglichen Situation stecken und denken, das ist nicht möglich, mir kann keiner helfen, nicht mein bester Freund, nicht mein Onkel, der alles Geld in der Welt hat, der kann mir auch nicht helfen. Jahwe Gott, unser Herr Jesus Christus, kann alles tun, was er will. Er ist zu allem fähig, er ist der Allmächtige. Er kann das menschliche Herz verändern. Er kann das rebellische Herz gefügig machen. Das hat er mit uns getan, die er uns erwählt hat. Er hat uns nicht in sein Reich gezogen und wir haben dagegen geboxt. Nein, er hat unseren Willen, unser Wollen, unser Vollbringen, das bewirkt er alles in uns. Wir können uns nicht das Heil zuschreiben, wir klopfen uns nicht auf die Schultern. Das hat er getan in uns. Wie wunderbar. Und deshalb ist es dumm, wenn wir sagen, oh, ich habe so und so viel Geld, oh, ich komme niemals über die Runden, ich werde es niemals schaffen. Vertrau deinem Gott. Vertrau deinem Gott. Sei deshalb nicht töricht, verschwende deshalb nicht dein Geld, aber baue, traue dem Herrn. Baue nicht auf fleischliche Mittel, nicht auf physische Mittel. Sag nicht, ich habe so und so viel Freude, ich brauche gar keine Angst haben vor den Feinden. Ich habe so viele Freunde, der eine ist sogar im Karateclub, der kann dich fertig machen. Nein, wir haben den Herrn, der hütet uns. Wer sich aufs Fleisch verlässt, der sei verflucht. Ich möchte euch ermutigen, einfach dem Herrn neu zu vertrauen, eure Freude nicht zu verlieren. Denkt an die Verbindung, die wir mit dem Herrn Jesus Christus haben. Glaubt ihr, der lässt euch los? Nein. Er sagt, niemand wird sie aus der Hand meines Vaters reißen. Niemand kann euch aus der Hand des Vaters reißen. Ihr seid Kinder Gottes? Wunderbar. Ihr betet Gott an? Prima. Dann seid ihr die Beschneidung, die geistliche Beschneidung. Da ist jemand gefallen. Ja, lasst uns an dieser Stelle weitergehen und das Mahl des Herrn feiern. Ist einfach wunderbar. Lasst uns erstmal den Herrn danken dafür. Herr, wir danken dir, dass du uns Freude schenkst. Herr, wir beschäftigen uns mit diesem wunderbaren Philipperbrief, der uns zeigt, dass du, Herr Jesus Christus, die Quelle der Freude und Kraft bist. Denn diese Freude gibt uns auch Kraft, voranzugehen. Egal wie schwierig Dinge um uns herum sind. Herr, wir malen uns Dinge aus, wie Dinge sein können und was passieren könnte und wenn und aber. Und Aber du hast jeden Tag in deiner Hand. Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Und du sorgst für deine Kinder. Du vernachlässigst uns nicht. Herr, du züchtigst uns manchmal, weil wir es nötig haben. Du bringst uns wieder zurück, da wo wir hin sollen. O Herr, wir wollen dir vertrauen. Wir wollen dir danken, dass du uns gereinigt hast. Dass wir sagen können, dass wir eine innere Beschneidung haben in unserem Herzen, weil du uns gereinigt hast, weil du uns erlöst hast, weil wir glauben dürfen, weil wir dich lieben dürfen und dich im Geist anbeten. Herr, wir wollen das tun. Wir wollen uns einfach dieser Tatsache rühmen, dass wir dich kennen. Du bist unser Schutz, du bist unser Schild, du bist unsere Gerechtigkeit. Herr, wenn wir Bestand haben können vor dir, denn nur weil du der Gerechte für uns, die Ungerechten, gestorben bist und somit unsere Gerechtigkeit erwirkt haben. Herr, du bist unsere Heiligung, du bist unsere Weisheit. Und wir predigen nichts anderes als dich, den Gekreuzigten. Herr, wir sind nicht mal rhetorisch begabt, aber wir kennen dich. Du bist unsere Hoffnung. Du bist unsere Zuversicht. Dich allein beten wir an und danken wir. In Jesu Namen. Amen.